Herzlich willkommen zur Wohnsprechstunde, dem Podcast für gesunde Wohn- und Arbeitsräume. Hier erfährst du Wissenswertes über optimale Raumgestaltung und gesundes Wohnen. Ich bin Katrin Schmidt, Physiotherapeutin und Interior Designerin und ich zeige dir, wie deine Räume mehr für dich tun können. Danke, dass du diesen Podcast hörst und mit deinen Freunden teilst, wenn auch du findest, dass dieses Thema wichtig ist. Hallo und wie schön, dass du wieder reinhörst in die Wohnsprechstunde. Heute möchte ich dich mit dem Thema Homestaging versus Interior Design ein bisschen darüber aufklären, was der Unterschied ist zwischen den beiden. Grit Soltau ist heute mein Gast und sie hat mit Raumschloss beides unter einem Dach vereint. Das heißt, sie macht Homestaging, aber auch Raumgestaltung, so wie ich. Wir haben zudem die Ausbildung in der gleichen Akademie absolviert, somit wissen wir beide ziemlich genau, auf welchem Stand die andere ist. Das ist für uns beide sehr interessant zu sehen, welche Missverständnisse es aber auch noch gibt da draußen, wenn es um den Bereich Homestaging oder Interior Design geht. Deswegen versuchen wir dir mit unserem Gespräch heute ein bisschen mehr Informationen zu geben, wie das Ganze zusammenhängt, beziehungsweise was die Unterschiede sind und welchen Experten du für welches Anliegen buchen solltest. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo, liebe Grit. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute unterhalten dürfen zum Thema Homestaging versus Interior Design. Ich freue mich riesig, dass du heute mein Gast bist und dich mit mir unterhältst. Und ja, die erste Frage wäre, wer bist du, was machst du und warum Interior Design und Homestaging? Was hat dich zu diesem Karriereschritt bewogen?
Hallo liebe Katrin, erstmal ganz lieben Dank, dass ich da sein darf. Für mich ganz spannendes neues Format und ich freue mich aber sehr auf unseren Austausch dazu. Und ja, ich bin Grit von Raumschloss Interior Design, Räume neu gedacht. Und bevor ich zur Innenarchitektur gekommen bin, ist es tatsächlich so, dass ich ganz lange in der Finanzdienstleistungsbranche gearbeitet habe und ganz viele Jahre als Führungskraft unterwegs gewesen bin und zum Schluss im Steuerungsmanagement. Das habe ich auch gerne gemacht und auch mit Leidenschaft gemacht, aber wie das immer so ist, immer ein paar Dinge, die man in sich hat, die bleiben immer im Tagesgeschäft auf der Strecke. Und bei mir ist das eben so, dass das das Thema Kreativität und Innovation ist. Und irgendwann habe ich dann nochmal genauer hingeguckt, was da eigentlich dahinter steckt und was mich da so umtreibt und bewegt. Und habe irgendwann 2015 den Mut gefasst, nochmal Innenarchitektur im Abendstudium, also im Fernstudium zu studieren. Und habe das Studium auch sehr erfolgreich abgeschlossen. Ja, und was habe ich dann gemacht? Da habe ich natürlich erst mal ein bisschen nebenbei in Architektur gemacht. 2017 habe ich dann Raumschloss Interior Design gegründet. Und seitdem wächst das Unternehmen so Stück für Stück mit seinen Aufgaben, was da eben an neuen Herausforderungen immer reinkommt. Und 2023 hatte ich das Glück, im September ein Unternehmen für Homestaging kaufen zu können, das mir angeboten wurde. Und dann habe ich erst gedacht, machst du das? Aber dachte, passt ja eigentlich hervorragend dazu. Und war dann nochmal mutig und habe das auch gekauft und habe also nicht nur ein Unternehmen dazu gewonnen, sondern auch eine Freundin dazu gewonnen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Also das ist die Verkäuferin des Unternehmens. Und wir sind beide ganz glücklich, dass sie die Firma an mich abgeben durfte und ich bin ganz glücklich, dass ich sie kennenlernen durfte.
Sehr, sehr schön. Das klingt total gut und ich muss ja auch sagen, wir haben uns ja schon öfter mal unterhalten und wir haben ja das Innenarchitekturstudium an der gleichen Akademie absolviert und von daher weiß ich ja auch, dass du von deinem Fachwissen und deiner Expertise gut aufgestellt bist. Ich dachte, es wäre ganz spannend, heute für die Hörer mal so ein bisschen auseinanderzunehmen. Was ist denn Homestaging? Was ist denn Interior Design? Wie unterscheiden sich die beiden? Jetzt hast du natürlich, wie gesagt, dein Homestaging-Unternehmen ganz frisch gekauft und ganz spannende Erfahrungen schon sammeln dürfen. Was ist denn für dich Homestaging oder was macht Homestaging so besonders?
Ja, also was macht Homestaging so besonders oder was ist der Inhalt von Homestaging? Beim Homestaging geht es darum, die Räume einer Immobilie, also zum Beispiel einer Wohnung oder eines Hauses, eben halt so professionell herzurichten, dass diese Gebäude sich eben besonders gut verkaufen. Das heißt also, es dient der Verkaufsförderung der jeweiligen Immobilie. Dann ist es so, sind eben halt die Wohnräume eben optimal in Szene gesetzt. Dann können sich eben halt die potenziellen Käufer relativ schnell darunter vorstellen, was man mit den Räumen machen kann. Und es führt eben halt auch dazu, dass die Immobilien schneller verkauft werden und auch zu einem bestmöglichen Kaufpreis. Das heißt, das Ziel ist eben vorrangig, dem Kaufinteressenten das Gefühl zu vermitteln, hier will ich wohnen. Das ist, gefällt mir, das ist gemütlich, das ist schön, das kann ich mir vorstellen. Und dann eben zu sagen, das passt für mich, das Gebäude.
Ja. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend. Also es ist ja auch nach wie vor kein Geheimnis, dass wir aus emotionalen Gründen entscheiden, etwas zu kaufen. Und jetzt, also klar, die Rationalen müssen auch stimmen. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, emotional spricht aber diese Villa am Starnberger See total zu mir. Ne? Wenn ich das Portemonnaie dafür nicht habe, dann kann die noch lange sprechen. Aber im Grunde genommen, wenn ich weiß, gut, die rationalen Parameter wie Wohnfläche und Preis passt eigentlich. Aber wenn ich eben in diese Immobilie reinkomme und nicht das fühle, so dieses, ich möchte hier zu Hause sein, dann habe ich ja eigentlich auch keine Chance, als Makler oder als Hausverkäufer den potenziellen Käufer davon zu überzeugen. Das heißt, du würdest schon sagen, Homestaging fördert diese emotionale Erstverbindung mit dem Objekt.
Also das auf jeden Fall. Und es ist tatsächlich so, dass statistisch nachgewiesen, 80% der Menschen keine räumliche Vorkehrungskraft haben. Das heißt also, das ist eben das pure Glück für den Makler, wenn er denn durch leere Räume wandelt, sag ich mal, mit den Kaufinteressenten und dann sagt, ja, und hier könnte gegebenenfalls das und das stehen und hier könnte dies und jenes stehen. Wenn die Person, mit der er da durchgeht, keine Vorstellungskraft hat, dann fällt der dazu überhaupt nichts ein. Und das ist im Prinzip das Schöne am Staging. Die Räume werden eben halt richtig eingerichtet, richtig hergerichtet, dekoriert, bekommen Licht und Teppiche und Möbel, so dass man eben eine Wohnidee auch bekommt, ne? Dass man sich vorstellen kann, was kann ich mit dem Raum anfangen. Und das ist auf jeden Fall so, dass das eine emotionale Bindung zu dem Objekt bringt und damit eben halt auch eine Kaufentscheidung für oder auch gegen das Objekt fällt, idealerweise natürlich dafür. Ja, was ist so ein bisschen die Herausforderung dabei, ne? Also beim Staging geht es immer darum, das so neutral einzurichten, dass es in möglichst vielen Menschen gefällt. Also dass da nicht nur der eine Kaufinteressent durchgeht und sagt, ach ja, das ist ganz hübsch und die anderen fünf sagen, oh Gott, sondern dass man wirklich eine breite Masse auch damit, ja, interessieren kann, motivieren kann, eben sich auch für das Objekt zu interessieren. Ja.
Ja. Also mehr so den allgemeinen Geschmack quasi so zu unterstreichen, auch wenn der nicht ganz so individuell halt dann ist, aber es ist auf jeden Fall für viele und für eine möglichst breite Käuferschicht ansprechend. Und das ist, glaube ich, auch so mit der bezeichnendste Unterschied zwischen Homestaging und Interior Design. Denn ich denke einfach auch beim Homestaging geht es ja wirklich darum, auch möglichst schnell die Immobilie loszuwerden, sag ich mal. Und der Verkäufer genau. Möchte das möglichst schnell abgewickelt haben. Der Makler hat daran natürlich auch ein gesteigertes Interesse. Wie erlebst du das jetzt so im Unterschied zwischen gestagten und nicht gestagten Immobilien? Kann man da irgendwie was an Zeitraum festmachen, so Erfahrungswerte?
Also es ist schon so, dass dazu gibt es auch Statistiken, dass eben die Deutsche Gesellschaft für Homestaging sagt, dass die gestagten Immobilien im Durchschnitt innerhalb von 12 Wochen verkauft werden, die meisten sogar in den ersten 4 Wochen nach dem Staging und dass sie im Durchschnitt zwischen 10 und 12 bis zu 15% mehr Verkaufserlös erwirtschaften.
Das ist sehr, sehr interessant, ja. Wirklich. Und ich finde es auch immer sehr spannend zu sehen, wenn wir jetzt da so ein bisschen über den großen Teich nach Amerika gucken. Da ist es ja sehr, sehr Standard und Usus. Da sind die Käufer zum Teil schon hart beleidigt, wenn sie eine ungestagte Immobilie gezeigt bekommen. Wohingegen das bei uns ja noch so ein bisschen Neuland ist und die meisten so sagen, Staging was bitte? Das ist bei uns noch nicht ganz so in der breiten Masse angekommen. Welchen Tipp an Makler oder Hausverkäufer hättest du jetzt, wenn man sagt, okay, ich möchte natürlich in kürztmöglicher Zeit und zum bestmöglichen Preis verkaufen. Wie kann man jetzt einen Homestager finden oder wie geht man das an?
Also es gibt die Staging Community. Das ist die größte Plattform, wo die meisten im Prinzip Homestager in Deutschland organisiert sind. Da kann man im Prinzip nach Region auf jeden Fall nach den Stagern suchen. Natürlich kann man das auch darüber über das Gebiet, wo man selber eben halt wohnt, nach Homestaging Hamburg eingeben. Und wenn die Webseiten dann auch entsprechend ordentlich gepflegt sind, dann bekommt man die Leute, die das dann machen, die Firmen eben halt auch aufgelistet und kann dann eben halt auch sich die entsprechende auswählen.
Ja, das ist gut. Sehr schön. Jetzt werden wahrscheinlich einige so ein bisschen im Kopf die Frage durchspielen. Naja gut, also ich meine, du machst das bestimmt auch nicht aus reiner Menschengüte. Das wird wahrscheinlich auch was kosten. Jetzt ist es natürlich so, dass viele sagen, puh, also ein Hausverkauf ist ja so schon meistens eine Investition, weil man ja auch den Makler oft bezahlen muss. Und dann hat man ja meistens auch noch irgendwie Kosten, um vielleicht noch was zu entrümpeln, wenn das eine geerbte Immobilie war oder so. Was sagst du meistens den Interessenten für ein Homestaging, mit was sie finanziell rechnen müssen, wenn du das Staging machst?
Also ich persönlich verkaufe es ja nicht, also ich verkaufe es den Maklern, aber die Makler müssen es natürlich beim Kunden anbringen. Aber es ist definitiv so, also jetzt mal ein einfaches Beispiel. Ich habe eine Immobilie aus den 70er Jahren, die ist entsprechend eingerichtet mit grünen und braunen Fliesen und alten Einbaumöbeln. Das will heute natürlich gar keiner mehr sehen und zweifelsfall sind die Wände noch orange gestrichen. Dann muss der Makler eben halt auch bei der Einwertung sagen, ja, ist meinetwegen 320.000 Euro. Durch das Staging und das Ausräumen, also Entrümpeln und Ausbau der alten Dinge, und streichen und herrichten und einrichten und eben auch im Fall auch die Fliesen weiß zu gestalten und damit Neutralität zu schaffen, kann es eben durchaus sein, dass so eine Immobilie dann im Wert deutlich steigt, dann durchaus zum Beispiel ab 380.000. Dann sagt man, im Durchschnitt kostet eben so ein Staging zwischen 5.000 und 7.000 Euro. Liegt immer so zwischen 1-3% vom Verkaufspreis. Muss man immer gucken, ob das dann passt. Dann muss man aber sagen, von 320.000 auf 380.000 Staging abgezogen, den Makler, der noch ein paar Euro mehr bekommt, abgezogen, habe ich trotzdem als Verkäufer immer noch einen ordentlichen Gewinn gemacht. Und ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Und der Käufer hat auch einen Gewinn davon, weil der hat nämlich schon mal eine hergerichtete Immobilie, die er kauft, die, wenn es gut gelaufen ist, so hergerichtet ist, dass man zur Not dort auch erstmal einziehen kann, obwohl man weiß, dass das ein oder andere gemacht werden muss, aber kann das dann eben halt Stück für Stück machen, weil erstmal die Grundsubstanz eben gut ist und gepflegt ist und sauber und ordentlich ist und man zumindest erstmal wohnen kann da drin.
Ja. Das ist sehr, sehr interessant. Und also wie gesagt, diese 1-3%, das ist auch der Wert, mit dem ich gelernt habe, sage ich mal. Ich habe ja auch mal eine Homestaging-Ausbildung gemacht, obwohl ich das nicht mehr wirklich anwende. Aber es ist natürlich immer noch spannend zu wissen, dass die Käufer oder Kaufinteressenten ganz oft, sage ich mal, wenn sie in eine unvorbereitete Immobilie reinkommen, ja ganz schnell die Sachen sehen, die ihnen nicht passen und dann natürlich entsprechendes Verhandlungspotenzial an die Finger bekommen, mit dem sie dann letztendlich den Kaufpreis drücken wollen. Ne? Das heißt also
da
auch,
wenn man da
im Vorfeld natürlich auch schon schön arbeitet, wie du sagst, eben im besten Fall mal eben durchgestrichen und sauber und aufgeräumt und eben halt auch schon mal vorbereitet, dass man, wie gesagt, auch direkt einziehen könnte, dann fehlt so ein bisschen da auch so dieser Verhandlungshebel für die potenziellen Käufer, ne? Wo das dann natürlich auch wieder für den Makler schwierig macht. Und das heißt also im Endeffekt, man verliert wahrscheinlich weniger durch Verhandlungsnachlässe, gewinnt aber dadurch auch schneller die Käufer.
Genau, also das im Zweifelsfall ist im Prinzip eben das, was du schon gesagt hast, dass die Leute eben nicht irgendwas zum Bohren und Nörgeln und sowas finden und eben Ansatzpunkte, um den Kaufpreis zu reduzieren, sondern es eben wirklich, sag mal, in Anführungsstrichen schier ist, ne, dass man da wenig Potenzial hat, wo die potenziellen Käufer eben halt dran bohren könnten. Was definitiv natürlich Diskussionen und Verhandlungen über den Kaufpreis deutlich reduziert, bis vielleicht auch gar nicht aufkommen lässt. Was man dazu wissen muss, dass es schon für die Staging-Communities oder für die Homestages so eine Art Kodex gibt, wo sich schon darin verpflichten, eben, dass nicht wirkliche Schäden, die am Objekt vorhanden sind, vertuscht werden. Also das gibt es nicht, sondern es wird wirklich nur renoviert und hergerichtet und entsprechend ansehnlich eingerichtet.
Ja, also das heißt, im Endeffekt ist ganz wichtig, was du sagst. Ich finde das auch immer sehr wichtig, nochmal zu erwähnen, wir übertünchen ja nichts. Ne? Also wenn da irgendwie eine Schimmelwand ist, wird die nicht überstrichen. Entweder man entscheidet sich für eine konkrete Schimmelsanierung, dann wird die aber auch fachgerecht durchgeführt, oder man lässt den Mangel auch tatsächlich da und weist natürlich in der Begehung dann auch drauf hin. Das ist eben auch nochmal ganz, ganz wichtig, um auch natürlich letztendlich die Ehre der Homestager da hochzuhalten, zu sagen, die pinseln da nicht einfach über alle Mängel drüber oder stellen das Sofa strategisch geschickt vor das Loch in der Wand. Ja. Das sollte natürlich nicht der Fall sein und man kann immer nur hoffen, dass sich alle dran halten. Aber was ich auch sehr spannend finde, ich sag mal immer so, die meisten Hauskaufinteressenten haben oft auch keinen Überblick über die Kosten, die so auf sie zukommen, wenn irgendwo so ein Mangel ist. Das heißt, wenn jemand in ein noch nicht ausgeräumtes Haus reinkommt, wo noch alte Möbel drinstehen oder wie du vorhin erwähnt hast, diese Einbauschränke, in deren Kopf addiert sich ja einerseits natürlich das Geld, was sie ausgeben müssten, um das herzurichten. Da haben sie oft keine realistische Vorstellung, oder auch wenn sie das Gefühl haben, das ganze Haus muss nochmal gestrichen werden, oh Gott, das wird sicher Tausende von Euro kosten, ne? Da haben wir natürlich ein bisschen einen besseren Überblick. Aber die andere Komponente ist natürlich auch den Zeitaufwand, bis ich tatsächlich einziehen kann. Und das heißt, beides nehme ich ja so ein bisschen auch raus, wenn ich das Staging vernünftig mache. Dann kommt nämlich der Kaufinteressent eben schon gar nicht auf die Idee, im Geiste zu addieren, was er noch alles zu erledigen hat, bis er einziehen kann. Ne?
Genau, und das sind genau das, was er dann eben aufsummiert. Das ist eben das, was er dann im Zweifelsfall am möglichen Verkaufspreis versucht abzuziehen. Und genau das unterbindet man damit natürlich ziemlich gut.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, ich denke, jetzt haben wir einen sehr, sehr coolen Überblick bekommen, was Homestaging ist, was das Ziel davon ist. Und wenn wir jetzt nochmal die Brücke schlagen, so zu fragen, was ist denn der Unterschied zum Interior Design? Also Innenarchitektur selbst ist ja was anderes als Homestaging. Und wie würdest du jetzt sagen, was ist der größte Unterschied zwischen beidem?
Also ein ganz wesentlicher Unterschied liegt natürlich im Ziel, was erreicht werden soll. Ne? Also beim Homestaging geht es darum, eben halt das Objekt bestmöglich zu verkaufen. Und da ist im Prinzip der Homestager derjenige, der auch das Konzept erstellt und sein Konzept auch umsetzt und eben halt durchführt in dem Objekt. Und da ist der Kunde der Verkäufer des Objekts. Beim Interior Design ist es so, dass der Kunde, der in dem Objekt wohnt, der Auftraggeber ist. Und es geht eben darum, eben die Einrichtung und das Innenleben eines Gebäudes eben halt so zu gestalten, dass derjenige, der darin wohnt oder die Familie, die darin wohnt, sich eben halt wohlfühlt. Und es geht eben auch darum, dass zum Beispiel Grundrisse bedarfsgerecht angepasst werden. Das ist echt ein ganz wesentlicher Unterschied zum Homestaging. Also Interior Designer oder Innenarchitekten sind eben auch damit beschäftigt, Grundrisse nach den neuen Bedürfnissen von Käufern anzupassen. Also früher waren ja zum Beispiel Zimmer relativ klein, heute sind sie eher groß, heute öffnet man auch Wohnbereiche zur Küche, das hat man früher nicht gemacht. Und so ein Innenarchitekt guckt dann eben schon mal dahin, was kann ich denn öffnen, wie kann ich es öffnen, wie kann die Raumnutzung eben halt auch wirklich entsprechend den Bedürfnissen angepasst werden und die Räume eben vielleicht auch neu ausgerichtet werden, also in der Nutzung ausgerichtet werden und dann eben auch entsprechend eingerichtet werden. So, was macht so ein Interior Designer noch? Zum Beispiel Lichtplanung. Das heißt also im Prinzip gucken, habe ich das richtige Licht an der richtigen Stelle, also Deckenbeleuchtung oder eben halt auch Beleuchtung für Lesen oder Arbeitsflächen oder wie auch immer. Und kann im Zweifelsfall auch dafür sorgen, dass er eben das diesen Umbau oder Neubau auch begleitet an diesen Stellen und eben die Gewerke dann eben halt lenkt und leitet und darauf achtet, dass eben auch bestimmte Sachen entsprechend dem Einrichtungskonzept eben umgesetzt werden durch die Handwerker. Dafür nutze ich zum Beispiel ganz oft auch 3D-Planung. Das heißt, dass diese 3D-Visualisierungen entstehen und daraus auch sogenannte Wandabwicklung. Das heißt, man kann, also man stellt damit sicher, dass der Kunde und der Handwerker das gleiche Bild im Kopf vom Endergebnis haben. Es hilft auf jeden Fall, Fehler zu vermeiden und definitiv auch Geld zu sparen und auch nicht aneinander vorbeizureden, was gerne mal passiert im realen Leben.
Genau.
Ja.
Ja, also dann können wir festhalten, die größten Unterschiede sind eigentlich so der Individualisierungsfaktor. Ne? Dann hatten wir vorhin ja schon gehört, dass Homestaging mehr so Allgemeingeschmack beim Interior Design. In der Innenarchitektur geht es wirklich um einen Individualgeschmack. Also das heißt, dass wir wirklich auf den Bewohner angepasst in Funktion und aber auch Ästhetik achten, dass das korrekt umgesetzt wird. Und ich denke, was auch noch ein wichtiger Unterschied ist, ist, dass wir bei der Innenarchitektur, du hattest den Grundriss angesprochen, was ein total wichtiger Punkt ist, aber auch in Bezug auf Materialitäten zum Beispiel, dass man da ganz anders agiert. Man kann natürlich schneller mal einen Bodenbelag austauschen. Man kann schneller mal sagen, gut, wir möchten gern einen hochwertigen Putz an den Wänden und nicht mehr die Raufasertapete, die da vielleicht schon 20 Jahre dran klebt. Oder wir machen ein neues Deckenkonzept, in dem wir sie vielleicht auch abhängen und, wie du schon schön erwähnt hast, mit dem Lichtkonzept etwas spielen. Das sind auch immer so die Kriterien, die ich immer ganz weit in den Vordergrund stelle. Ich sage immer, Raumklima ist mir natürlich ein großes Anliegen. Aber auch das Licht und die Akustik, das sind nämlich häufig die drei soften Faktoren, die ganz schnell vergessen werden. Und da haben wir natürlich in der Innenarchitektur viel mehr Spielraum als jetzt für ein Homestaging, wo wir sowieso wissen, gut, nach diesen 12 Wochen und die Immobilie ist verkauft, wird das wieder abgebaut, ne? Und dann kann der neue Besitzer machen damit, was er möchte. Dann kommt im besten Falle vielleicht noch der Interior Designer und macht das neue Wohnkonzept perfekt. Aber einfach, dass wir nochmal den Unterschied festgehalten haben. Das ist prima. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum wichtigsten Knackpunkt. Jetzt bist du ja wirklich ausgebildete Interior Designerin. Das heißt, du hast diese ganzen Hintergründe von der Innenarchitektur natürlich verinnerlicht, bist aber zusätzlich auch Homestagerin. Das ist aus meiner Sicht eine ganz coole Kombi, weil du hast ja diese Gestaltungsprinzipien mit drin, sag ich mal. Was würdest du jetzt sagen, ist das Wichtigste, wenn man sich einen Experten holt, der vielleicht Homestager ist und sagt, ich mache das bisschen Interior Design gerade mal noch mit? Bisschen ketzerische These, ich weiß das. Ne? Das Grit knirscht mich hier gerade schon so ein bisschen an im Hintergrund. Ja, ich mag das, ich provoziere gerne ein bisschen.
Also ich glaube, also meine Meinung dazu ist, was wichtig ist, also was lernt man in der Ausbildung als Interior oder in dem Studium als Interior Designer, das muss man ja ganz klar dazu sagen. Das Studium beinhaltet ja auch ganz viele fachliche Komponenten. Also wenn ich zum Beispiel ein Bad plane, gibt es eben halt bestimmte DIN-Normen, es gibt bestimmte Bewegungsflächen, die ich eben halt im Bad einhalten muss. Ähnlich ist das bei der Küche, ne? Also wie ist die Küche aufgebaut? Habe ich die Arbeitswege richtig? Sind die Geräte und die Schränke richtig angeordnet? Stimmen die Einbauhöhen, diese ganzen Geschichten? Was ist durchaus auch noch eben Bestandteil des Studiums? Was sind so Themen? Bewegungsflächen, ne? Arbeitsflächen, was hat man vor Schränken und. Es ist dann eben halt manchmal schwierig, wenn so um Bett nur so 20 Zentimeter Umlauf hat. Ja, das ist zu wenig. Und wenn zwischen Waschbecken und Toilette auch nur 20 Zentimeter sind, dann ist das auch zu wenig. Und ich denke, man kann sich bestimmt vieles anlesen, aber an der einen oder anderen Stelle ist es eben halt auch wichtig, dass man ein Studium oder Ausbildung, ein Basiswissen hat, was man dann eben halt auf dem Weg zum Experten einfach auch weiter ausbildet, sich mit autodidaktisch auch erweitert und vor allen Dingen auch Erfahrung darin sammelt und eben auch erlebt, was im Zweifelsfall auf so einer Baustelle alles auch schief gehen kann. Und es geht natürlich auch beim Interior Design, da bin ich ja nicht mit mir alleine unterwegs. Das ist vielleicht auch nochmal so der Unterschied, ne? Also beim Homestaging kann ich im Prinzip machen, in Anführungsstrichen, wie ich das gerne möchte. Und da kann ich bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mit Pappmöbeln oder sowas tricksen, ne? Oder kann eben halt die Möbel dahin stellen, wo sie gerade passen. Beim Interior Design muss ich eben halt gucken, was hat der Kunde im Zweifelsfall? Welche Möbel sollen mit umziehen? Und ich muss selber darauf achten in der Planung, dass die dann eben zum Beispiel auch in den neuen Objekten auch passen oder eben ersetzt werden oder aber eben auch die richtigen Möbel. Also Thema Sofa, ne? Der ein oder andere hat schon mal ein Sofa gekauft und hat dann bei der Anlieferung festgestellt, ups, passt gar nicht das Treppenhaus.
Wir bräuchten jetzt einen Zahn.
Genau, damit eben das nicht passiert, es ist eben halt, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle wichtig, bestimmte Dinge auch einmal im Basiswissen gelernt zu haben. Also jetzt abgesehen von Farbkonzepten und Wirkung von Farben, genau, Lichtkonzepte, nochmals ein Thema hatten wir vor uns schon, Thema Lichtkonzept, ne, habe ich, also beim Homestaging geht es darum, den Raum einfach hell zu machen, damit er hell ist, damit er freundlich wirkt im Raum. Im Interior Design ist es beim Licht so, ja, ich brauche an bestimmten Stellen bestimmtes Licht, aber ich muss auch dafür sorgen, dass es auch irgendwann mal kuschelig ist. Und dass eben dann auch an der richtigen Stelle die richtige Lampe eben halt steht oder verbaut ist.
Ja, und der Elektriker im besten Fall noch weiß, wo die Leitungen liegen sollten, ne, so.
Genau, ne, das kommt außerdem dazu, dass man eben halt auch wissen muss, wo die Leitungen liegen. Und
Ja.
manchmal ist es eben halt so, dass man es als Interior Designer eben auch durchaus vorgeben kann. Auch dafür gibt es sogenannte DIN-Norm, ne? Die muss man eben halt wissen und die muss man auch beachten, damit dann auch der Elektriker entsprechend arbeiten kann.
Genau. Also kann man sagen, zusammenfassend ist natürlich da schon ein bisschen mehr dahinter. Und ich sage mal so, man kämpft ja immer so ein bisschen gegen das Stigma an, die Interior Designer dekorieren nur ein bisschen nett, ne? Ich meine, das ist deutlich zu schmal gegriffen, wenn man sieht, wie viel Planung darin mal reinfließt und eben, wie du auch schon erzählt hast, die Normen und Richtlinien und vor allem auch die ganzen Sicherheitsvorgaben auch wirklich eingehalten werden. Das bedeutet also bitte immer für den einzelnen Bedarf auch den richtigen Experten zu Rate zu ziehen und nicht zu denken, ach, die kann ja Homestaging, die macht mir hinterher auch das Interior Design schön. Oder eben auch andersrum. Ich meine, es gibt auch Interior Designer, die meinen, sie können Homestaging, ohne dass sie die Homestaging-Ausbildung gemacht haben. Und was dabei rauskommt, sehen wir ja auch immer wieder mal, dass die das nicht so ganz schaffen mit dem Allgemeingeschmack vielleicht, ne? Weil sie da schon viel zu viel wieder kreativ drinne sind und wieder besonders, weiß ich nicht, was Außergewöhnliches haben wollen und das vielleicht nicht so gut kommt bei der Verkaufsförderung. Also ich denke, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass, ich sag mal immer so ein bisschen, Schuster bleibt bei deinen Leisten, der richtige Experte für das richtige Ergebnis quasi gewählt werden sollte, ne? Prima. Sehr schön. Du hast vorhin angesprochen, eben, dass da auch einiges passieren kann auf so Baustellen, wenn man eben dann das nicht tut. Was ist denn das Lustigste, was dir bisher untergekommen ist oder so, was du schon mal gesehen hast? Ich meine, wir sehen ja oft mal Ergebnisse, wo wir so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber was war so das Ulkigste, was dir passiert ist in dem Zusammenhang? Hast du da spontan irgendwas?
Also was gerne passiert, ist so dieses Thema, oder das ist mir bei meinen allerersten Kunden tatsächlich passiert. Und die hatten einen Architekten und die hatten einen Innenarchitekten vor mir. Und die Familie hat verschiedene antike Möbel, die sie auch unbedingt gerne behalten möchten. Und sie hat sich ein Triptychon gewünscht. Das heißt also so drei Fenster, die
Dreier-Serie.
nebeneinander, na, in dem Fall auch gleich, nicht, also ein Triptychon kann ja in der Mitte größer und an der Seite kleinere Flügel haben, aber in dem Fall soll gleich sein. Und der Architekt hatte das geplant und jedes Fenster war unterschiedlich groß. Und also sie hatten, waren alle drei verschieden groß. Sie hatten auch nicht den gleichen Abstand dazwischen, der war auch unterschiedlich groß. Und keines der Möbelstücke hatte einen Platz in dem neuen geplanten, umgebauten Wohnzimmer. Weil die Innenarchitektin darauf nicht geachtet hat, sondern zu den Kunden gesagt hat, hey, die müssen sie alle entsorgen, wir müssen was Neues kaufen. Nein, das wollte die Familie nicht. Hat also
Wahnsinn.
nicht so gut funktioniert.
Nee.
Und dann haben wir glücklicherweise zusammengefunden. Und das ist ganz niedlich. Wir sind auch heute noch zusammen befreundet. Das hat sich daraus entwickelt aus dieser Arbeit. Aber wir haben es dann eben halt so geplant, dass eben halt die Wandtiefen entsprechend tief sind, dass die antiken Möbel hinpassen. Ja, sie muss ein Fenster, ein Terrassenfenster nochmal ein Ticken kleiner machen. Ich sag, ja. Also könnte ich jetzt aussuchen, ob ihr auf das Möbelstück verzichtet oder das Terrassenfenster für 20 Zentimeter schmaler wird, statt 2,20 Meter, 2 Meter. Aber dann passt zumindest das Möbelstück hin und das Terrassenfenster ist noch ausreichend groß. Und jetzt ist das wirklich so, dass sie sich ausgesprochen wohlfühlen in ihrem Zuhause, und alle antiken Möbel auch einen entsprechenden Platz bekommen haben, weil wir nämlich die Wände den Möbeln angepasst haben. Ja, das ist war zwar jetzt nicht so lustig, aber
Ne, das ist
es
schon.
war schon, aber eben halt solche Dinge passieren eben durchaus,
Ja.
ne? Dass
Ja,
da
mit.
im Prinzip auch die Wünsche des
Ja.
Kunden irgendwie stumpf
So hinten
überhört
runterfallen, so
werden.
irgendwie. Ja. Wahnsinn.
Ja, kann schon
Genau.
passieren, ja.
Ja. Ja, aber das ist eben auch nochmal wichtig zu sehen, dass man einfach für sich den richtigen Experten finden sollte und auch nochmal vielleicht als Kunde, wenn man sich an irgendeinem Punkt nicht mehr gut verstanden fühlt, auch ganz klar sagen muss, das ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Und da auch den Mut hat zu sagen, bitte auf meine Bedürfnisse achten. Und ich erlebe das zwar häufiger bei Architekten, dass die versuchen, sich so ein bisschen da mit ihren Objekten das Prestige zu sichern. Ne? Innenarchitekten sind manchmal ein bisschen doch noch eher menschenzentriert, sage ich jetzt mal, in der Bedürfnisorientierung, ne? Aber leider ja gibt es in beiden Qualifikationen Menschen, die halt leider lieber zum eigenen Vorteil arbeiten möchten und nicht so sehr auf die Wünsche des Kunden eingehen. Also deswegen auch nochmal ganz arg der Appell, wenn einer von euch, liebe Hörer, wirklich sich nicht verstanden fühlt von seinem Innenarchitekten oder Architekten, da effektiv nochmal klar das zur Sprache zu bringen. Denn ich sag mal, der Fehler, der dann passiert, auf lange Sicht ist für euch schmerzhafter als für den Architekten oder den Innenarchitekten, der nach dem Projekt dann wieder rausgeht und das nächste macht. Ne? Und jetzt an dem schönen Beispiel, was du gebracht hattest, Grit, sehen wir ja, wenn jemand wirklich an seinen Antiquitäten hängt und das so überhaupt nicht berücksichtigt wird, das ist halt einfach schade. Das muss nicht sein.
Ja, also die Herausforderung an den Innenarchitekten ist immer, oder Innenarchitekt oder Interiordesign, also muss man dazu sagen, dass Architekten geschützt ist in
Ja,
Deutschland, ne? Also
genau.
deswegen sind eben halt viele, nennen sich Innen- und Interiordesigner, viele davon haben auch Innenarchitektur studiert, darf man aber sich nicht Architekten nennen, weil sie in der Kammer reingetragen sind. Also das vielleicht hier nur nochmal so am Rande mit als Ergänzung. Aber die Herausforderung als Interiordesigner ist, dass man sich wirklich von seinen eigenen Vorstellungen und eigenen Wünschen und Idealen auch wirklich lösen können muss. Also sich wirklich eben auf den Kunden einlassen muss, was der eben sich wünscht und vorstellt und gut zuhören muss, was der an Wünschen eben hat und wirklich, also zumindest ist das immer so mein Anspruch, möglichst viele von, also man kriegt ja dann irgendwie so eine ganz lange Checkliste raus, eine Wunschliste, dass man möglichst versucht, viele Punkte davon eben auch in der Umsetzung mitzunehmen und zu verwirklichen. Das
Ja.
ist manchmal eine Herausforderung, manchmal muss man da auch ganz schön um die Ecke denken und ganz schön kreativ sein, aber also nochmal so, toi, 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 in den meisten Fällen gelingt es gut, ne, dass
Ja.
die Kunden wirklich dann sagen, oh, wunderbar, auf die Idee wären wir so gar nicht gekommen und es ist eine schöne Lösung und das Material und die Haptik und alles das, was dann im Endergebnis rausgekommen ist, gefällt uns eben gut.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, auch sehr wichtig, was du sagst. Also wir sind ja auch immer angehalten, das Budget der Kunden bestmöglich zu verwalten und umzusetzen, quasi im Projekt. Und manchmal gehen die Wünsche und die Budgets ein bisschen auseinander. Ne? Da wird uns so viel gewünscht, aber wenig Budget dafür bereitgehalten. Deswegen finde ich es auch immer schön, wie du sagst, mit dieser Checkliste einfach zu sagen, okay, was sind die absoluten Must-Haves, was ist für mich nicht verhandelbar und was ist nice to have, wenn wir es möglich machen können. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz. Prima. Ich denke, wir haben einen ganz, ganz guten Überblick gewonnen über die Thematik Homestaging versus Interior Design. Was sind die Unterschiede? Was sind vielleicht die leicht kleinen Gemeinsamkeiten und was ist wichtig bei der Wahl des richtigen Experten? Es freut mich total. Ich glaube, wir haben heute eine ganz interessante Talkrunde hier gehabt. Und hast du uns noch einen Gedanken zum Abschluss oder wurde aus deiner Sicht alles gesagt?
Ich glaube, wir haben schon eine ganze Menge
Geil.
gesagt. Also das kann ich von mir persönlich so sagen. Also das eine ist für mich, ich das Interior Design ist schon meine Welt und für mich ist Avis Homestaging eine total coole Ergänzung. Das Coole ist nämlich für mich, dass das immer für mich die Entspannungsprojekte sind, weil ich da, also bis auf, dass es wirklich anstrengend ist, umzuziehen, Möbel zu packen und alles wieder einzupacken und auszupacken und alles hinzustellen. Und nach dem Verkauf alles wieder zurück und das leere Lager aussieht wie Bombe. Aber das sind die Projekte, wo ich wirklich meine Sachen so machen kann, wie ich es gerne möchte und mal gerade nicht auf den Kunden hören muss, sondern wirklich meine Ideen so umsetzen darf, wie ich das gerne hätte. Das ist beim Interior Design eben halt völlig das Gegenteil.
Bisschen anders, ja. Da hat man noch mehr mit dem Kunden zu tun, ne, der ja, dann doch genau. Mal zwischendrin eine Meinung hat.
Und auch diese Sachen machen mir durchaus Spaß, ne?
Na klar.
Da muss man sich wirklich losen, aber die Homestaging-Projekte sind tatsächlich die Entspannungsprojekte für mich.
Sehr, sehr schön. Prima. Liebe Grit, ich danke dir, dass du heute Gast warst in meinem Podcast und dass wir uns über dieses spannende Thema unterhalten durften und jetzt auch einen guten Überblick geliefert haben. Was ist der Unterschied? Was ist Homestaging? Was ist Interior Design? Wie man mit dir zusammenarbeiten kann, das werden wir in den Shownotes verlinken. Und dann würde ich einfach sagen, ich wünsche dir weiter ganz viel Erfolg mit deiner Homestaging-Firma und natürlich auch mit deiner Interior Design-Firma und freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
Ganz lieben Dank, liebe Katrin. Auch mir hat das ganz viel Spaß gemacht. Ich freue mich, mein erster Podcast. Ich freue mich, dass das wirklich so spannend war und freue mich auch, dass wir uns wiedersehen.
Hast du mit Bravour gemeistert, auf jeden Fall. Super, dann sage ich an dieser Stelle danke und tschüss.
Tschüss.
Das war sie auch schon wieder, die Episode zum Thema Homestaging versus Interior Design. Ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen schlauer und hast gute Einblicke bekommen, welche Tätigkeit für welches Anliegen die richtige ist und welchen Experten du buchen solltest. Wenn du möchtest, kannst du dich natürlich gerne auch mit Grit verknüpfen. Wir werden ihre Kontaktdaten in den Shownotes parken. Dann kannst du dir ihre Webseite anschauen und auch mit ihr in Social Media interagieren. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir noch eine gute Zeit, bis es das nächste Mal wieder heißt Wohnsprechstunde. Tschüss, deine Katrin.